Ja, liebe Grüße auch aus der Gemeinde, aus der Brüdergemeinde in Rostock, wo wir herkommen. Ja, ich finde irgendwie die Einleitung irgendwie sehr passend. Erhebt eure Häupter, wenn ihr das alles seht. Das sagt ja der Herr Jesus, glaube ich, in diesen Endzeitreden. Wenn man diese ganzen schrecklichen Dinge sieht, dass wir unsere Häupter aufheben sollen und zum Himmel schauen sollen. Und in unserem Text, den wir uns heute anschauen wollen, geht es genau um jemanden, der genau das gemacht hat. Der hat immer nach oben geschaut. Der hat immer ja auf den Herrn Jesus geschaut. Und da können wir uns sehr, sehr viel abschauen. Beim letzten Mal, als ich hier war, das ist schon eine Weile her, da haben wir über ein Gespräch etwas gehört, nämlich zwischen Jesus und dem Pharisäer Nikodemus. Ein Pharisäer, der wirklich anders war als die anderen und ehrliche Fragen hatte. Und der Herr Jesus hat ihm erklärt, was das Evangelium eigentlich bedeutet und dass die Wiedergeburt notwendig ist, um gerettet zu sein. Und er hat ihm auch erklärt, dass der Glaube an den Sohn Gottes rettet und hat ihm sogar einen kleinen Hinweis gegeben, wie der Sohn Gottes letztendlich auch sterben wird. Und unser heutiger Text schließt sich daran an, sowohl als Text, aber auch zeitlich letztendlich, weil wir werden uns heute die Verse anschauen, Johannes Kapitel 3, die Verse 22 bis 36. Und ich lese den Text erst einmal. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa, und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war, und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigam aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Herr Jesus ist mit seinen Jüngern nach Judäa gegangen. Wir wissen jetzt auch nicht genau, wo jetzt dieses Gespräch mit Nikodemus vorher stattgefunden hat. Ich persönlich nehme an, dass es in Jerusalem war, weil kurz zuvor war er ja im Tempel und hat dort die Tempelreinigung durchgeführt. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, weil Jerusalem auch in Judäa liegt. Es gibt ja diese drei Bezirke von Israel, Judäa, dann Samaria in der Mitte und Galiläa im Norden Israels. Und Jesus ist jetzt erstmal mit seinen Jüngern in Judäa unterwegs, also im Umland von Jerusalem, ist dann wahrscheinlich Richtung Osten, so an den Jordan gegangen, und hat dort sich nicht nur aufgehalten, sondern hat auch getauft. Und Johannes, der taufte auch, und zwar in Enon. Das ist nicht mehr in Judäa, das ist schon Samaria, also es ist noch ein bisschen nördlicher. Also Enon bei Salim, das, wie gesagt, liegt in Samaria, aber diese beiden Orte sind sehr, sehr nah am Jordan auch. Und es wird uns sogar noch gesagt, dass da sehr viel Wasser war und deswegen er dort getauft hat. Genau. Und ich finde es ja irgendwie sehr interessant, dass beide parallel taufen. Warum tauften sie denn überhaupt? Johannes hatte diese Taufe eigentlich ja fast neu eingeführt, würde ich sagen. Es gab bei den Juden viele rituelle Waschungen und Reinigungen und so weiter. Aber Johannes kam hier mit etwas Neuem. Und zwar verkündigte er jetzt endlich Buße, also die Herzensumkehr zu Gott. Und wenn sie das taten und ihre Sünden bekannten, dann hat Johannes sie getauft. Und das war als Vorbereitung. Das war, um den Messias jetzt endlich, oder die Menschen auf den Messias vorzubereiten. Und er hat immer wieder gesagt, ich bin vor ihm hergesandt. Haben wir ja vorhin auch schon gehört im Text. Und die Taufe an sich ist jetzt endlich nur eine symbolische Handlung gewesen, dass quasi die Sünden so abgewaschen werden. Das war natürlich nur symbolisch. Und er hat auch immer wieder betont, dass er selbst nur mit Wasser tauft. Und nach ihm wird jemand kommen, nämlich der Messias, der mit Heiligen Geist tauft. Also es ist eine ganz andere Ebene. Aber jetzt sehen wir ja, Jesus taufte auch. Beziehungsweise, da müssen wir einmal das Kapitel danach anschauen. In Kapitel 4 steht nämlich, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Es war also nicht Jesus selbst, der getauft hat, sondern seine Jünger. Und ich finde eigentlich, dass das auch wichtig ist, weil das hätte man ihm sehr leicht zum Vorwurf machen können, wenn er jetzt getauft hätte, weil zu diesem Zeitpunkt wurde mit Wasser getauft. Dann hätten die Leute oder die Juden ja sagen können, ja Moment, du kannst ja gar nicht der Messias sein, weil du taufst ja mit Wasser. Der Messias wurde ja gesagt, soll ja mit Heiligem Geist taufen. Aber er selbst hat ja gar nicht getauft, sondern es waren seine Jünger. Somit konnte man ihm das nicht zu einem Vorwurf machen. In Vers 24 wird uns dann mitgeteilt, dass diese ganze Begebenheit, die wir heute hören, noch passiert ist, bevor Johannes ins Gefängnis geworfen wurde. Das heißt, wir wissen jetzt, er wird später ins Gefängnis geworfen werden und das hilft auch so ein Stück weit, das besser einzuordnen, also zeitlich einzuordnen, weil es gab auch damals bestimmt Leute, die viele Geschichten kannten, die wir heute gar nicht mehr kennen, und dann wussten die, ah okay, das ist noch passiert, bevor er im Gefängnis war. So, und nun hören wir jetzt die Begebenheit. Da waren einige Jünger des Johannes und dann waren da auch einige Juden und die haben eine Auseinandersetzung gehabt, einen Streit jetzt endlich über die Reinigung. Und ich gehe eigentlich davon aus, oder man kann davon ausgehen, dass sich es hierbei eigentlich um die Taufe gehandelt hat. Und sie erzählen ihm dann ja auch, sie kommen ja dann zu Johannes und wollen das dann irgendwie klären. Und sagen ihm dann, dass der den Johannes da bezeugt hat, dass der jetzt auch tauft und irgendwie alle Leute zu ihm kommen. Und es scheint irgendwie so, als ob sie darüber diskutieren, welche Taufe jetzt besser wäre. So. Und vielleicht, William MacDonald hat das so schön gesagt, vielleicht haben seine Jünger, also die Jünger des Johannes, in ihrer Torheit gesagt, ja, die Taufe ihres Meisters, das ist die beste. So, da geht nichts drüber. Und dann scheinen so die Juden jetzt den Johannes auch vielleicht auch eifersüchtig machen zu wollen, so, weil die ganzen Leute jetzt ja nicht mehr ihm, sondern Jesus nachfolgen. Aber die Antwort, die Johannes hier bringt, ist genial. Die spricht einfach Bände. Und ich finde, es offenbart so ein Stück weit sein Herz und seine Motivation hinter dem Ganzen, hinter dem, was er gemacht hat. Und das hat uns deswegen auch heute sehr, sehr viel zu sagen. Er beginnt erstmal mit der Aussage, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Und diese Aussage ist so großartig, weil sie allgemein gültig ist eigentlich. Und man kann sie sowohl auf ihn als auch auf den Herrn Jesus anwenden, weil die Leute, die Johannes nachgefolgt sind, die hat er sich nicht selbst genommen, sondern sie wurden ihm gegeben. Von Gott selbst, jetzt endlich. Und er sagt jetzt im Prinzip, dass die Leute, die jetzt Jesus nachfolgen, die hat er sich auch nicht selbst genommen, sondern die hat Gott ihm quasi gegeben. Das war keine eigenmächtige Handlung oder so. Und außerdem hatte Johannes auch nie behauptet, er hätte irgendwie eine wertvollere Taufe oder sowas. Er, im Gegenteil, er hat ja die Schwäche immer wieder hervorgehoben. Er tauft nur mit Wasser, aber der Messias mit dem Heiligen Geist. Und jetzt weist er sie auch nochmal darauf hin und sagt, ihr bezeugt es doch selbst. Ne? Und sagt, nicht ich bin ja, ich habe ja gesagt, ich bin nicht der Christus, sondern der nach mir kommt, der ist es. Und ich bin nur vor ihm hergesandt. Und um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, verwendet er hier ein uns sehr gut bekanntes Bild, nämlich das Bild von Braut und Bräutigam und von dem Freund des Bräutigams, den ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber als Trauzeugen bezeichnen würde. Und wir kennen dieses Bild ja sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament. Das Bild von Christus als Bräutigam und die Gemeinde als Braut. Da muss man jetzt aber ein bisschen aufpassen, weil es hier, weil die Braut jetzt hier nicht die Gemeinde ist, vielleicht ist das ein bisschen prophetisch, aber hier in dieser Situation geht es eigentlich um die Nachfolger, die Johannes bzw. Jesus nachgefolgt sind nachher. Der Bräutigam, das ist Christus selbst, und dann der Trauzeuge, also Johannes der Täufer quasi selbst. Und da musste ich an unsere eigene Hochzeit denken, weil als wir geheiratet haben, gab es vorher noch ein Fotoshooting. Und da sollte der Fotograf den ersten Blick einfangen. Also ich durfte sie dann quasi nicht sehen und wir sind dann halt zum Strand gefahren. Und das Problem war, sie musste ja irgendwie zum Strand kommen. Und das hat dann mein bester Freund, einer meiner Trauzeugen, gemacht. Er hat sie dorthin gefahren. Und er hat sie quasi dann auch zuerst gesehen, also noch vor mir. Und er hat sie zu mir gebracht und hat sich einfach auch mitgefreut. Und dieses Bild ist irgendwie so schön, weil das eigentlich ausdrückt, was Johannes Job war, was er immer wieder gesagt hat. Er war derjenige, der die Jünger quasi vorbereitet hat. Er hat sie zuerst irgendwie, ihm sind sie zuerst nachgefolgt, aber jetzt endlich ging es ja darum, dass sie nicht ihm nachfolgen, sondern Jesus. Er hat die Menschen nur vorbereitet und immer wieder auf den Messias hingewiesen. Er hat immer wieder zu ihm geschaut und diesen Blick zu ihm hingetan. Und um das Ganze noch abzurunden, sagt er diesen doch sehr bekannten Satz: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das ist so faszinierend, wie Johannes der Täufer seine Kritiker so geschickt in den Wind, also den Wind aus den Segeln nimmt und dieser Versuch, ihn eifersüchtig zu machen, einfach verpuffen lässt. Also er sagt ihnen quasi, wie, sie laufen jetzt alle ihm nach? Ja, ist doch richtig so, ist doch genial, darum ging es doch die ganze Zeit, sie sollen ja gar nicht mir nachfolgen. Es geht jetzt endlich jetzt ja um ihn und nicht um mich. Und diese Demut von Johannes dem Täufer, die beeindruckt mich total. Und diese Einstellung, er war bereit, sich völlig zurückzustellen. Und er verwies immer wieder auf den Herrn Jesus. Und das ist dieser erste Punkt, den ich so für uns heute mitnehmen möchte. Wir befinden uns jetzt in einer Vorweihnachtszeit. Heute ist der zweite Advent. Und das bietet sich natürlich, wie wir schon gehört haben, immer sehr gut an, Leute einzuladen. Wenn nächstes Wochenende diese Adventsfeier ist, wo man Leute einladen kann, um einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ihnen zu erklären, was Weihnachten wirklich bedeutet. Aber warum tun wir das eigentlich? Was ist unsere wirkliche, wahre Motivation dahinter? Eine junge Frau, die sich frisch bekehrt hat, hatte mit einer ungläubigen Frau gute Gespräche und hat sie auch immer wieder zur Jugend eingeladen. Und sie kam dann auch ein paar Mal. Aber irgendwann hat sie der jungen Schwester gesagt, sie fühle sich nur als Bekehrungsobjekt. Und gar nicht so, dass da gar kein wirkliches Interesse an ihrer Person an sich war. Ob das jetzt nur Wahrnehmung oder Realität ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es macht uns etwas deutlich. Nämlich, dass es bei Evangelisation nicht um uns selbst geht. Es geht nicht darum, wie viele Leute ich zu Jesus geführt habe, wie viele sich durch mich bekehrt haben oder mich hören und dann toll finden oder so. Es geht alleine darum, dass die Menschen die rettende Gnade unseres Herrn Jesus hören und annehmen. Diese Menschen sollen nicht uns nachfolgen, sondern sie sollen Jesus nachfolgen. Und das war das große Herzensanliegen von Johannes dem Täufer. Und davon können wir so unfassbar viel lernen. Weil wie schnell bin ich dabei, meine eigene Ehre zu suchen? Ach, ja, ich bin noch total toll. Guck mal, der hat sich schon wieder bekehrt durch mich. Nee, das ist Blödsinn. Die Leute bekehren sich nicht wegen uns, also unseretwegen, sondern der Herr ist es, der das wirkt. Nein, also eigentlich müssten wir sagen, was für eine Gnade ist es, dass dieser trotz mir zum Glauben gefunden hat. Ohne Jesus sind wir nichts und können auch nichts tun. Und das sollte auch unser Fokus sein. Den Menschen an sich zu sehen als eine verlorene, also ohne Christus verlorene Seele. und der wir von Herzen wünschen, dass sie selbst einfach diese Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus annimmt, die wir selbst erfahren haben. Und darum dürfen wir beten, um diese Motivation. Wenn wir falsche Motivationen sehen in uns, dann müssen wir das dem Herrn bringen und ihn darum bitten, dass er uns davon befreit. Und dann wird er das, denke ich, auch segnen. Und das wünsche ich mir selbst, aber uns allen, dass wir das einfach lernen, uns selbst dann nicht so wichtig zu nehmen, sondern mit allem, was wir sind, auf den Herrn Jesus hinzuweisen. Und dazu muss man manchmal nicht was sagen. Der Lebenswandel gehört ja auch dazu. Das, was man sagt und das, was man tut, das gehört nun mal zusammen. Aber Johannes ist damit ja noch nicht mal zu Ende. Er redet ja weiter in Vers 31. Und ja, jetzt geht es ganz, ganz viel um den Messias. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Der Messias ist hier derjenige, der von oben kommt, beziehungsweise der vom Himmel kommt. Ich finde das interessant. Der Anfang und das Ende ist eigentlich fast der gleiche Satz. Na, der von oben kommt, ist über allen und der vom Himmel kommt, ist über allen. Es ist ja identisch. Und in der Mitte redet er von sich. Er ist nur von der Erde und er redet auch nur von der Erde. Er hatte zwei leibliche Eltern, die ganz normale Menschen waren. Er selbst ist auch nur ein ganz normaler Mensch. Auch wenn in Lukas, im Lukas-Evangelium angekündigt wird, dass er, also Johannes der Täufer, mit dem Heiligen Geist gesegnet ist, von Mutterleib an. Aber trotzdem ist das was ganz anderes. Der von oben kommt, der Messias, der hat eine göttliche Autorität. Und er selbst hat, er hat das nicht. Er hat keine göttliche Autorität. Er ist nur ein ganz normaler Mensch, der letztendlich auch das tut, was Gott sagt, aber die Autorität des Messias ist eine ganz andere. Und damit betont er wieder seine eigene Niedrigkeit, aber hebt dabei den Herrn Jesus hoch. Er lenkt den Blick immer wieder von sich weg zum Herrn. Und in Vers 32 spricht er wieder vom Messias und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Und das ist einfach eine tragische Tatsache. Obwohl der Sohn Gottes auf die Erde als Mensch gekommen ist und die Menschen ihn wirklich sehen konnten, sie konnten ihn hören, sie konnten ihn berühren, haben sie trotzdem nicht das angenommen, was er gesagt hat. Sie haben ihn nicht angenommen. Und dieses Wort niemand dürfen wir jetzt auch nicht wortwörtlich verstehen, weil Johannes der Täufer eigentlich hier die Menschheit als Gesamtes so sagt oder meint. Die Mehrheit jetzt endlich lehnte ihn nämlich ab, beziehungsweise lehnt ihn noch heute ab. Und in Vers 33 wird uns ja auch gezeigt, dass es auch anders geht. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Und das gilt bis heute. Wer das Evangelium von Jesus annimmt, der stellt sich damit bewusst gegen die Welt, gegen sich selbst, auf die Seite Gottes. Und erkennt an, dass Gott oder dass das, was Gott sagt, wahr sein muss. Und er gibt damit Gott recht. Er gibt zu, ja, Gott ist derjenige, der die einzige Wahrheit wirklich ist. Und in Vers 34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Es sind eben keine Menschenworte, die Jesus da immer wieder gesagt hat. Es sind Gottes Worte. Wer so das Zeugnis Jesu annimmt, der nimmt es als Gottes Wort an. Und dem Herrn Jesus ist der Geist nicht nach Maß verliehen. Also das betont nochmal, dass er eben nicht, wie ich ja schon gesagt hatte, dass er nicht nur einfach den Heiligen Geist bekommen hat, sondern er ist so sehr damit erfüllt gewesen wie kein anderer. Er offenbarte nicht nur Teile von der Offenbarung Gottes, wie Propheten das gemacht haben oder auch Johannes der Täufer. Nein, Jesus war da, um wirklich alles zu erfüllen, was Gott von ihm wollte, was Gott wirklich wollte. Und er hat den Menschen Gott offenbart in seinem Wesen, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Liebe und in seiner Gnade, in seinem ganzen Auftreten, in seinem ganzen Handeln, ja, bis nachher zum Kreuz, wo er diese Liebe jetzt endlich bewiesen hat, aber auch die Gerechtigkeit Gottes. Und Vers 35, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Hören wir hier wieder, wie am Anfang des Evangeliums, da haben wir auch sehen dürfen, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist und sogar noch mehr. Er ist nicht nur der Sohn Gottes, sondern er ist jetzt endlich Gott selbst. Also wer den Herrn Jesus annimmt, der nimmt Gott an. Und das kann man eigentlich aus daraus sehen, in diesem Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Also wenn er alles in der Hand hat, wer sonst als Gott allein kann alles in der Hand haben? Das beweist eigentlich, dass er wirklich auch Gott selbst ist, auch wenn wir das nicht verstehen können. Und Jesus sagt auch in Johannes 14, Vers 9b, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und zum Schluss einfach noch dieser deutliche Hinweis von Johannes, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Dass er Gott selbst ist? Glaubst du, dass er als Mensch auf diese Erde kam, um unsere und damit auch deine Sünden wegzunehmen und dafür zu bezahlen? Dass er wirklich am Kreuz gestorben ist, das alles auf sich zu nehmen? Und wenn ja, dann hat Gott eine wunderbare Botschaft für dich und mich. Dann haben wir ewiges Leben. Das ist eine Perspektive, die über unser irdisches Leben einfach hinausreicht. Wir dürfen jetzt schon Gemeinschaft mit ihm haben, aber wir werden einmal in aller Ewigkeit bei ihm sein. Ewiges Leben. Aber wenn du das nicht glaubst, dann steht hier, dann bleibt der Zorn auf dir. Aber dabei muss es nicht stehen bleiben. Er lädt dich ein, ihn anzunehmen und ihm zu glauben, deine Schuld vor ihm zu bekennen. Keine Schuld ist zu groß für ihn. Ja, und einfach frei zu werden, ihm dein Leben zu geben, weil er dich so sehr liebt, dass er sich selbst hat bestrafen lassen für das, was du getan hast, für das, was ich getan habe. Er ist es wirklich wert, ihm nachzufolgen. Und bevor ich zum Ende komme, möchte ich euch noch etwas zeigen, was mir persönlich aufgefallen ist und was ich irgendwie ziemlich genial fand. Ich hatte dieses Kapitel mir mal so aufgeschrieben, in Word-Dokument aufgeschrieben, so in diese Abschnitte. Und dann habe ich das so mir angeguckt und habe plötzlich festgestellt, dass einige Sachen von denen, die Johannes gesagt hat, schon vorher gesagt wurden von Jesus. Vers 31 sagt Johannes der Täufer, der von oben kommt, ist über allen. Wer aber von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Jesus sagt in Vers 13, also zu Nikodemus, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Diese Perspektive, da kommt jemand aus dem Himmel auf die Erde. Dann Vers 32 sagt Johannes, und er bezeugt, also der Messias, er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Etwas sehr Ähnliches hat Jesus auch in Vers 11 gesagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Und dann Vers 36, den letzten Vers, den wir gelesen haben, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Jesus sagt in Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Inhalt ist eigentlich identisch von diesen Sachen. Und das finde ich total faszinierend, weil die Dinge, die Jesus hier gesagt hat, hat er nicht in der Öffentlichkeit gesagt. Er hat es privat, in dem privaten Gespräch mit Nikodemus gesagt. Das haben maximal seine Jünger vielleicht noch mitbekommen und da auch nicht alle. Und die Jünger sind nachher mit Jesus nach Judäa gezogen. Johannes war in Enon, in Samaria, an einem anderen Ort. Wie also konnte er genau die gleichen Sachen sagen wie Jesus? Heiliger Geist, genau. Das ist der Beweis, dass es derselbe Geist ist, der dort wirkt. Dass Johannes wirklich vom Heiligen Geist erfüllt war, dass Jesus Christus der Messias ist. Da steckt ein und dieselbe Person dahinter. Gott selbst. Und das finde ich so genial. Ich weiß, es ist nur eine kleine Tatsache, aber ich fand es irgendwie einfach faszinierend, das so zu sehen. Ja, fassen wir zusammen. Was können wir aus diesem Text heute mitnehmen? Wir durften wieder einmal Johannes den Täufer sehen, wie er für den Herrn Jesus gebrannt hat. Er hat zur Zeit Jesu gelebt und er hat viele Menschen angesprochen. Er hat ihnen immer wieder Buße verkündigt und gesagt, kehrt um zu Gott. Und dann wird es jemanden geben, der kommt nach mir. Der ist jetzt endlich der Messias. Auf den sollt ihr hören. Und er hat sich selbst komplett zurückgestellt und er hat den Herrn Jesus hochgehoben. Und es ging ihm eigentlich immer und immer wieder um ihn. Und seine Demut kann für uns ein riesengroßes Vorbild sein. Und sie lässt uns hoffentlich auch unsere eigene Motivation für Evangelisation eigentlich hinterfragen und hoffentlich auch korrigieren. Und wir durften wiedersehen, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist und dass er Gott selbst ist. Und dass Johannes der Täufer, ja, wirklich ein von Gott gesandter Mensch war, der Christus in Wahrheit bezeugte. Lasst uns das einfach mitnehmen, ja, dass wir immer wieder den Herrn in die Mitte rücken, für uns ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir, wenn wir ja andere Menschen ansprechen, das nicht machen, um uns irgendwie groß darzustellen oder so, sondern jetzt endlich auf den Herrn hinzuweisen, weil das ist jetzt endlich das, worum es geht.